30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
Wir wollen mit Ihnen und natürlich auch dem Waschhaus gemeinsam den Geburtstag, ja eigentlich die Party des Jahres, feiern. Heute ist dafür bei mir der ehemalige Waschhaus-Chef Michael Wegner. Schön, dass du da bist. Hallöchen.
Hallo.
Du, bevor wir aufs Waschhaus selbst eingehen, würde ich gern von dir wissen, was machst du denn jetzt eigentlich? Also wie ging es mit dir nach deinem Abschied 2007 weiter?
Genau, der war ja so richtig erst 2008 und ich habe mich dann selbstständig gemacht als MW-Consult, das bin ich auch bis heute, und habe gedacht, das, was ich jetzt die ganzen Jahre gelernt habe, kann ich ja auch an andere Menschen weitergeben. Erfahrungen sind ja immer gut und das hat sich etwas breiter aufgestellt. Zum einen war ich freier Berater bei damals IQ Consult und die heißen heute Social Impact, weil sich die inhaltliche Ausrichtung auf Social Entrepreneurs gebildet hat. Wer das nicht kennt, sagen wir immer so locker, mit Geld verdienen, die Welt verbessern. Und da habe ich jetzt sogar eine Teilzeitstelle noch für die Zeit und arbeite dort in der Gründungswerkstatt Enterprise. Wir beraten junge Menschen bis unter 31 Jahre, die sich selbstständig machen, egal in welchem Business, von einer Hebamme über Gas, Wasser, schöne Kacheln und internationale Stipendien oder Leute, die einen Kaffee aufmachen, also alles, Grafiker, Künstler und so weiter. Das zweite Standbein ist, dass ich freier Mitarbeiter beim Steuerbüro bin und wir sind auf gemeinnützige Organisationen spezialisiert, also Vereine, aber auch GmbHs und Stiftungen, und da habe ich einen Haufen Mandanten. Und nebenbei mache ich dann immer noch so Projektfinanzierung und habe eine gemeinnützige UG selbst 2018 gegründet, um sozusagen eine Plattform zu haben, dass Künstler, die keine gemeinnützige Organisation hinter sich haben, auch Projektmittel beantragen können.
Mann.
Und mein neuestes Steckenpferd ist Tai Chi und Qigong. Und da mache ich gerade eine Lehrerausbildung. Und wenn ich dann in 2 Jahren in Rente gehe, dann bin ich hoffentlich Tai Chi-Lehrer.
Wahnsinn, da ist ja wirklich alles mit dabei, kann man so sagen.
Bin ja auch schon älter.
Du hast selbstverständlich die Entwicklung des Waschhauses aber auch immer weiter mitverfolgt, ne? Wie findest du, hat sich das Waschhaus bis heute gemacht?
Also es gab, glaube ich, nach dem Crash, den wir ja hatten, wo ich ja auch quasi indirekt mit beteiligt war, glaube ich, eine ziemliche Durchstrecke. Den ersten Geschäftsführer fand ich ziemlich ungeeignet dafür. Der zweite war schon besser, aber ich glaube jetzt mit DJ Pasi, wie er doch allgemein vielleicht bekannter ist, hat es wieder gute Form angenommen und knüpft an dem, was wir da 15 Jahre früher aufgebaut haben. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt wieder so eine schöne Entwicklung nimmt und freue mich auch auf die 30-Jahr-Feiern. Es wird ja, wie Matthias gesagt hat, nicht eine Party geben, sondern sie feiern ja das aufgrund auch ihrer Vielfältigkeit. Sie haben ja das Motto 360 Grad, also alle Kunstsparten beibehalten, und insofern sollen alle zu Wort und zu Ohr und zum Auge kommen, und deshalb feiern sie also das Jubiläum eigentlich ein ganzes Jahr.
Und genau darüber wollen wir heute auch noch mal ein bisschen mehr uns vertiefen. Wahnsinnige 30 Jahre gibt's das Waschhaus jetzt schon. Was war so für dich ganz persönlich der schönste Moment, den du so im Waschhaus erleben durftest? Hast du da einen?
Naja, das ist schwierig. Wir haben ja dermaßen viel gemacht und das hängt natürlich immer von den persönlichen Vorlieben ab. Ich war ja im Wesentlichen mit der Geschäftsführung und der ganzen Organisation des Hauses beschäftigt, habe aber manchmal auch mich programmlich sozusagen eingebracht. Und da ich Aficionado, also Flamenco-Liebhaber bin, ist natürlich für heute, bis heute, sagen wir mal, ein Highlight für mich im Waschhaus das Riesen-Flamenco-Festival 1995. Damals gab es ja die Paco de Lucía und die Cristina Hoyos im Tanz. Es waren so die Nummer 1 jeweils auf der Welt. Und wir hatten die Nummer 2 mit Gerardo Núñez und Carmen Cortez. Ui. Und das im Potsdamer Waschhaus, in der damals noch Russenhalle, unsaniert, was ja heute die Arena ist. Ja, das war schon Wahnsinn. Ja, aber ein Jahr später gab es das New York Festival. Klasse, denn diese riesen Open-Air-Konzerte, die unser Booker damals immer organisiert hat, Rosenstolz mit 5000 Leuten. Mhm. Bis heute der Besucherrekord, glaube ich, in der Schiffbauergasse. Mal von Sven abgesehen, wo ja über den Tag viel mehr noch sind. Ja, Wahnsinn.
Gleich wollen wir dann aber nochmal ganz von vorne anfangen. Wir blicken nämlich nochmal auf die frühen Anfangsjahre des Waschhauses zurück. Bis gleich.
30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
Weiterhin mit dem Ex-Geschäftsführer des Waschhauses, Michael Wegner. Und in der letzten Ausgabe haben wir ja bereits erfahren, dass das Waschhaus tatsächlich bis 88 als Dampfwaschanstalt mit kleinerem Waschhaus diente. 92 wurde dann alles entkernt und ein Jahr später dann der Waschhaus e.V. gegründet. Ich hoffe, das war soweit alles richtig. Welche Besetzung gab es denn damals? Warst du da schon am Start?
Ja, ich bin Pionier der ersten Stunde. Es stimmt nicht ganz. Es hieß VEB Textilreinigung.
Aha, okay.
Es gab noch einen Großbrand tatsächlich dort. Deshalb war das alles schon, sagen wir mal, dann außer Betrieb, weil man am Stern hinten eine große neue Wäscherei gebaut hatte. Aber die ganzen Waschmaschinen standen natürlich noch drin. Und wir haben das eigentlich dann entkernt und wir haben das Haus besetzt damals. Aber nicht eben zum Wohnen, sondern von Anfang an zum Kulturmachen. Und das war eben eine ganz irre wilde Zeit, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So nach der Wende, alles brach auf. Bei vielen hatte sich über Jahre was angestaut, was endlich raus musste. Und so sind wirklich ins Waschhaus ganz verschiedene Leute, die sich teilweise vorher überhaupt nicht kannten, aus den verschiedenen Kunstsparten parallel reingekommen. Tänzer, Musiker, Techniker, Leute, die Kino machen wollten, Leute, die Theater machen wollten. Und ich kam mit dem Kunsthaus Studene e.V., den gab es damals schon, rein. Und wir waren so ein Verein für bildende Kunst eigentlich. Und die haben das alle parallel quasi in Beschlag genommen. Ne? Das war total unkoordiniert am Anfang. Und dann ging es einfach los. Ne? Und insofern hat sich eine Struktur erst viel, viel später herausgebildet. Und es war ja auch eine Besetzung. Es war mit der Stadt zu klären, wie geht das eigentlich? Und viel zu verdanken hatten wir damals dem damaligen Kulturamtsleiter Martin Schmidt-Rossli, der ja aus Bonn nach der Wende hierher kam und so die freie Szene kannte, was ja hier nicht ganz so etabliert war. Soziokultur, das Wort war ja völlig neu. Und der hat sich sozusagen von Stadtseite sehr dafür eingesetzt, dass wir das überhaupt da dürfen und nicht gleich wieder rausgeschmissen werden.
Du hast gerade schon gesagt, es war alles relativ unkoordiniert damals und man kann sich das nicht so richtig vorstellen, aber ihr hattet ja sicherlich ein Ziel im Kopf. Warum habt ihr den Verein dann irgendwie gegründet?
Naja, Ziel im Kopf ist gut. Jeder wollte seine Kultur machen und es sollte ja dann wirklich eine Trägerschaft geben. Also die Anstalt für Treuhand da, die Immobilien verwaltete, die war ja offiziell Träger und dann gab es einen Nutzungsüberlassungsvertrag. Das Waschhaus als Organisation gab es ja noch nicht, deshalb hatte 92 der Kunsthaus Studene e.V. Den Vertrag unterschrieben, dann war wieder ein Vierteljahr gar nichts, dann ging es weiter und parallel hat diese Riesengruppe, die sehr divers war, versucht sozusagen einen Verein zu gründen. Ich selber war damals noch Geschäftsführer vom Brandenburgischen Verband Bildender Künstler und habe das aber begleitet. Dadurch war ich relativ früh auch mit den Regeln, die dann im neuen großen Deutschland herrschten, vertraut und habe sozusagen von Anfang an mit die Gründung begleitet und es gab tatsächlich 4 bis tief in die Nacht reichende Gründungsversammlungen, weil alle natürlich so jetzt auf Demokratie gepolt waren, nach der langen Zeit in der DDR. Und jeder wollte seine Rechte in der Satzung verankern. Und es war eigentlich fast eine Handlungsunfähigkeit. Und dann haben wir aber tatsächlich am 25.01.1993 den Waschhaus e.V. gegründet. Und dann ging es genauso wild erstmal weiter, zwar unter dem neuen Namen. Und es führte also dazu, dass mal, ich erinnere mich, eine Filmveranstaltung stattfinden sollte.
Ja.
Und ich glaube, das war sogar noch 92. Und es war kein Schlüssel da.
Oh Gott.
Weil derjenige, der den Schlüssel hatte, zu Hause war und davon nichts wusste, dass diese Kinoveranstaltung sein sollte. Und dann hat jemand ein Schweißgerät geholt und dann haben wir die Tür aufgeschweißt. Also das ist so eine der legendären Stories aus dem Anfang.
Wahnsinn. Also vor allem auch, was da jetzt inzwischen auch draus geworden ist aus dem Waschhaus. Ne? Gibt es denn Strukturen oder vielleicht sogar auch Mitarbeiter, von denen du weißt, dass sie dem Waschhaus bis heute wirklich erhalten geblieben sind?
Ja, die gibt es, sage ich gleich. Will nur noch mal darauf hinweisen. Am Anfang haben ja alle mitgeredet. Jeder wollte mitbestimmen und so weiter. Und so nach 1,5, 2 Jahren gab es denn so echt die Meinung, Leute, ich will nicht mehr. Es soll jetzt einer entscheiden, auch wenn es nicht meine Meinung ist, Hauptsache, es entscheidet jemand. Ja, diese Basisdemokratie so im Alltag war dann irgendwann nicht mehr auszuhalten. Und da haben sich angefangen, die einzelnen Strukturen denn zu bilden. Mhm. Der eine hat sich dann wirklich um den Tanz, um die Musik und so weiter gekümmert. Und wir haben dann auch so kleine Abteilungen gebildet und auch Arbeitsverträge gemacht mit einer kleinen Beschreibung, was da drin steht und so weiter. Das fing dann in der Zeit an. Ja, und das ganze Gelände kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen. Man muss auf die alten Bilder gucken. Es war ja alles noch mit anderen Nutzungen belegt. Ja, nur das Waschhaus war ja eigentlich mit einem riesen Stahltor vorne, also erst ein Zaun, später ein Stahltor, sozusagen, was wir nutzen konnten. Und die ganze rechte Seite, wo jetzt der Schürhof ist und die Schinkehalle, da war ja noch eine Transporteinheit vom KGB, also die Russen waren dort noch, die sind ja erst im Sommer 94 gegangen und auf der anderen Seite war noch die Koks-Separation und wo jetzt die Fabrik drin ist, da war noch sozusagen eine Maschinenhalle und so weiter. Also das ist ja dann alles erst nach und nach erobert worden. Ja, und es gibt tatsächlich eine Person, die es über lange Zeit auch nicht einfach hatte, weil ja dann relativ bald auch die Fabrik in die Schiffbauergasse kam, die ja hauptsächlich sich mit Tanz beschäftigt. Und unser Bereich Tanz, die Anja Koschek, war immer die Diskussion, ja, brauchen wir denn im Waschhaus auch noch Tanz? Mhm. Und sie hat sich aber durchgesetzt bis heute. Und sie ist die Einzige, die aus dieser Anfangszeit tatsächlich noch angestellt ist und hat ja ihren Fokus auf ihre Kompanie Oxymoron gelegt und bringt ja jedes Jahr mit diesen jungen Menschen wunderbare Produktionen heraus, hat einen Kursbetrieb und so weiter. Also sie ist sozusagen eine Aktivistin der ersten Stunde.
Wahnsinn, finde ich richtig schön. Gleich wollen wir noch über die ersten Partys im Waschhaus sprechen. Mal sehen, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und vor allem wollen wir natürlich auch auf diesen Monat schauen, was uns da alles erwartet.
30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
Dafür ist heute Ex-Geschäftsführer Michael Wegner bei mir zu Gast, um herzlich mitzufeiern und zu gratulieren. Und wir haben gerade über die ersten Schritte des Waschhauses in der Schiffbauergasse gesprochen. Sag mal, wann fand denn eigentlich so die erste richtig große Party statt und was war das für eine?
Also ich glaube, Partys... Damals kam gerade Techno auf und deshalb waren die ersten Partys tatsächlich sehr technolastig. Ich habe das auch erst ehrlicherweise dadurch kennengelernt. Aber die erste Veranstaltung war ein großes Konzert am 10.07.1992. Und der Musikbereich war ja der eine starke Bereich und der andere war die bildende Kunst. Und die erste Ausstellungseröffnung mit einer Feuerperformance von Kai Caravan war vom Kunsthaus Studene e.V. am 10. August 1992. Und dann hat sich das so entwickelt, die ganzen kleinen Partyformate, erst waren es ja kleinere, haben dann relativ schnell so Namen bekommen, die sehr am Waschhausthema dran waren. WM66 zum Beispiel, ja, hieß ja immer eine Waschmaschine. Oder eben das berühmteste Club Color. Die Party gibt's ja bis heute. Und Katja Dietrich-Kröck, die jetzt im Wirtschaftsministerium arbeitet, auch eine Aktivistin der ersten Stunde, die sich ja damals am Anfang um Theater und später dann auch um Film gekümmert hat, die legt da auf und am 12. März, glaube ich, ist da Revival Club Color. Und das ist sozusagen die beständigste Part, das beständigste Partyformat von Anfang an eigentlich. Ansonsten hat sich natürlich, und das hatte auch mit Katja zu tun, die hat's mal ins Leben gerufen, die 80er-Jahre-Party, die hat ja Kultstatus bekommen und die wurde am 24.12.1994 geboren zum Heiligabend und das wurde, wuchs denn und hatte zu Höchstzeiten waren da 3000 Menschen und das war legendär, da kamen die aus der ganzen Republik quasi an. Ja. Und die gibt's auch noch heute, glaube ich, ab und zu und die Musikrichtung lädt ja auch so dazu ein, aber diese Größe und diesen Kultstatus hat's natürlich heute nicht mehr.
Muss ich sagen, 80er, 90er finde ich auch immer wieder klasse. Es macht halt wirklich Spaß, weil es auch jeder kennt. Ne? Jeder kann mitsingen, jeder kann mitfeiern.
Genau. Ich bin nicht so der Party-Mensch. Ich komme eher so ein bisschen aus dem Jazz und Avantgarde und deshalb auch Flamenco-Festival. Und deshalb würde ich gerne nochmal auch, sagen wir mal, Highlights erwähnen, die auch überregional sehr ausgestrahlt haben. Gerne. Wir haben ja dann 1996 ein New York-Festival gemacht und da gab es die erste und einzige Oper, die mal im Waschhaus stattgefunden hat. Aber keine klassische Oper, sondern eine moderne von Phil Niblock. Ein jetzt noch lebender Komponist aus der USA und verrückte Ausstellungen, unter anderem in der damals hieß es noch Russenhalle, war eine große Ausstellung, da standen riesige Butterpenisse von der Schweizer Künstlerin Penelope Verli und man muss sich das vorstellen, die waren natürlich frisch und stark am Anfang und über die Ausstellungszeit sagten die denn so in sich zusammen und da, das war schon auch eine kleine Provokation, konnten nicht so alle mit umgehen. Und legendär in diesem Rahmen das Konzert von John Keel und dem Soldier String Quartett, kennen auch viele natürlich nicht, ist auch mehr Avantgarde, der hat mal Velvet Underground mitgegründet und es war Open Air. Und die Wolken hingen so tief, dass man sie fast anfassen konnte. In Berlin hat es gegossen, wirklich gegossen und beide Radiosender, Fritz und Radio 1 oder RBB, Radio Brandenburg damals noch, haben gesagt, fahrt hin nach Potsdam. In Potsdam regnet es tatsächlich nicht und es hat auch bei uns nicht geregnet. Aber natürlich waren wir dann irgendwie mit 300 Leuten, war ein bisschen schade, weil man konnte fast die Wolken anfangen und Berlin lief über, aber bei uns John Cale und das Soulja String Quartett.
Richtig schön. Du hast jetzt gesagt, du bist nicht so der Partygänger, aber würdest du sagen, gibt es irgendwie Ähnlichkeiten zu Partys von heute, wenn du dir die damaligen Sachen anschaust, oder sagst du, da gibt es schon starke Unterschiede?
Nein, da gibt es keine großen Unterschiede. Das Partykultur ist Partykultur. Mhm. Ich meine, die vielen Facetten von dem Techno, wir hatten ja damals noch so pur Techno da, da haben sich ja unheimlich viele Stilrichtungen sozusagen entwickelt und man muss aber sagen, Partys machen Spaß und die 18-Jahre-Party hat uns im Monat damals mehr Geld eingebracht als die städtische Förderung. Ja, insofern war das ein ganz wichtiges finanzielles Standbein auch. Aber der eigentliche, sagen wir mal, kulturelle Inhalt war ja nicht, Partys stattfinden zu lassen. Das ist wichtig für die jungen Leute, aber die ganze Vielfalt in den einzelnen Kunstsparten, das war eigentlich der Hauptfokus, um den wir uns bemüht haben.
Mhm. Gehst du heute auch noch gerne auf Veranstaltungen vom Waschhaus? Und wenn ja, was ist so die liebste, die du gern besuchst?
Ja, ich gehe ab und zu, nicht so oft natürlich und auch in der Regel nicht zu Partys, sei denn, die finden jetzt im Rahmen vom Jubiläum statt. Ansonsten bin ich öfter beim Jazzkonzert gewesen und gehe zu Lesungen. Wollte eigentlich 2020 zu der Hitchcock-Lesung Die Vögel. Das ist dann ausgefallen wegen Corona, jetzt wird es wiederholt. Kann leider nicht an dem Tag, deshalb gehe ich jetzt zu Lisa Eckert, die ich von Dieter Nuhr kenne und die ich auch zu ziemlich fantastisch finde. Und Open-Air-Kino habe ich immer gerne geguckt und so, ja. Mhm. Aber ich meine, ich habe ja auch so viel zu tun, wie du am Anfang gehört hast. Insofern ist nicht so viel Zeit.
Ich wollte gerade sagen, die Zeit ist knapp. Ja. Das Waschhaus ist seit Jahren schon bekannt für tolle Partys und auch Events jeglicher Art. Und was da im Monat März alles auf uns wartet, das haben wir gleich.
30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
Ein letztes Mal mit dem Ex-Geschäftsführer des Waschhauses, Michael Wegener. Und du hast gerade erwähnt, während wir hier Musik laufen hatten, dass du noch eine richtig gute Story hast. Jetzt erzähl mal.
Naja, vor allen Dingen die den Unterschied der Zeit sozusagen damals und heute ausmacht. Es war ja so, wir hatten im Sommer oder im Frühherbst 1994 ein 3 Veranstaltungsweite Film-Live-Konzert mit der damaligen Brandenburgischen Philharmonie, die noch nicht abgewickelt war. Und das erste Konzert fand Open Air statt, war aber schon sehr kalt. Und im August waren ja die Russen aus diesem ganzen Areal dort, Russenhalle, Schinkelhalle und so weiter, weggezogen. Und dann haben wir kurzerhand für das zweite in 14 Tagen die Russenhalle aufgeknackt, sind dort reingegangen, haben dort mit der Brandenburgischen Philharmonie den Stummfilm Nosferatu gezeigt. Und hinterher war eine Podiumsdiskussion, wo unter anderem als Vertretung der Stadt Potsdam die Ordnungsdezernentin mit am Tisch saß. In der Halle, die wir gerade aufgeknackt hatten, wo bauaufsichtstechnisch überhaupt nichts genehmigt und erlaubt war. Das war eben so eine Zeit. Das wäre heute unvorstellbar.
Ich wollte gerade sagen.
Genau. Und vielleicht noch eine andere wichtige Sache, die ich auch spannend fand. Die ganze bildende Kunst hat ja früher am Waschhaus stattgefunden, auch in diesen schönen Räumen. Und die Partys wurden immer größer. Und das heißt, wir mussten dann am Wochenende die ganze bildende Kunst abbauen und am Montag wieder aufbauen, dass die Ausstellung wieder gezeigt werden konnte. Das war natürlich für die ganze Kunst auch sehr anstrengend. Und insofern bin ich bis heute sehr stolz, dass es uns gelungen ist, im Rahmen der Sanierung nachher diesen tollen Kunstraum dann in dem anderen Areal für das Waschhaus sozusagen zu akquirieren. Und wo ja auch heute der Mike Gessner wunderschöne Ausstellung macht. Und ja, das ist bis heute eine große Freude. Ich glaube, es ist einer der schönsten Ausstellungsräume in Potsdam. Natürlich mit Barberini können wir alle nicht mithalten, aber das ist ja auch eine andere Liga.
Auf jeden Fall. Gleich wollen wir mal so auf das aktuelle Programm schauen. Wir gucken mal auf die heutige Zeit. Aber sag mal, gibt's heutzutage irgendwas, was du damals in der Kulturbranche vielleicht auch gern gesehen hättest?
Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, weil wir haben ja uns alles irgendwie geholt, was wir uns holen konnten. Und insofern habe ich da eigentlich jetzt nichts vermisst. Ich meine, die Angebote haben sich natürlich geändert und was ich ein bisschen schade finde, dass so die 90er Jahre im Waschhaus neben Partys und Musik natürlich sagen wir mal, experimenteller waren. Ne? Also spannende Projekte, die heute so seltener stattfinden. Und in der Musik war es auch so, dass der damalige Booker Ingo Bröcker-Wetzel ein unheimliches Näschen und einen Riecher hatte für die Bands, die dann im halben Jahr irgendwie berühmt wurden. Und die haben oft bei uns in dem kleinen Saal zuerst gespielt, wo sie noch keiner kannte. Und nachher konnten sie nicht mehr zu uns kommen, weil wir die Leute nicht untergekriegt hätten. Ja, also klasse Beispiel ist natürlich Tokotronic. Ja. Ne? Und die kommen ja jetzt auch zum großen Open Air, glaube ich, während der Feierlichkeiten. Aber das war so eine Band, die hat bei uns ein paar Mal im Saal gespielt, wo sie eigentlich noch gar nicht berühmt waren. Und da hatte er viele immer wieder ausfindig gemacht. Das war spannend. Ja, ansonsten ist es natürlich alles ein bisschen glatt gespült da jetzt, muss man einfach so sagen, um mal in dem Waschjargon zu bleiben. Und ja, es ist aber auch immer eine Frage des Zeitgeistes. Ne? Jetzt ist die Comedy viel stärker geworden. Christmann und Stermann, habe ich damals schon Radio 1 immer die Show Royale gehört, sonntags. Das sind ja auch total schräge Typen, die kommen jetzt auch wieder ins Waschhaus. Lisa Eckert, denn der von den drei Fragezeichen, der die Lesung macht von Hitchcock, das sind schon spannende Sachen, aber ich sag mal so, die richtige spannende Avantgarde ist jetzt nicht mehr so richtig dabei. Aber es ist auch nicht die Zeit, glaube ich.
Schauen wir mal aufs Märzprogramm. Da hast du uns ein bisschen was mitgebracht. Was steht da so an?
Na, wie gesagt, ich gehe zu Lisa Eckert.
Ja.
Und meine Lesung von den Vögeln kann ich nicht machen, keine Zeit. Dann ist Christmann und Stermann. Ich weiß nicht, die Konzerte muss man gucken. Da bin ich nicht mehr so ganz im Thema, muss ich ehrlich gestehen.
Okay, klingt alles sehr, sehr spannend, nichtsdestotrotz. Also nichts wie hin ins Waschhaus Potsdam. Das feiert dieses Jahr übrigens seinen 30. Geburtstag. Da steht eine ganze Menge an. Und für die heutige Ausgabe war der ehemalige Geschäftsführer des Waschhauses Michael Wegner mein Gast. Vielen Dank für den Besuch und bleibt gesund.
Vielen Dank für die Einladung.
30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.